Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 1. Juli, Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fließart und bei mir sitzt
Jan Grüneberg.
Moin Jan.
Moin, moin.
Es gibt so viel zu erzählen. Du bist müde aus Frankfurt wiedergekommen, da war die Action. Ich saß vorm Fernseher, ich habe alles geguckt und ich will alles mit dir besprechen.
Ja, ich bin wirklich noch gerädert. Es war nicht nur der lange Tag am Sonntag und die Tage davor, sondern einfach auch die Hitze. Die Athleten haben es zu spüren bekommen, wir haben es auch zu spüren bekommen. Wir sind ein bisschen gegrillt, alle ins Bett gefallen am Sonntagabend. Mittlerweile körperlich erholt, ja, mental und geistig, es geht so.
Nee. Also darüber wird zu reden sein und das Ganze wird euch präsentiert von unserem ersten Presenter. Der Presenter dieser Folge ist NordVPN. NordVPN ist gleich für mehrere Dinge gut und eins, das betrifft uns gerade ziemlich häufig, wenn wir zum Beispiel zu Rennen reisen und natürlich arbeiten müssen unterwegs. Dafür brauchen wir manchmal WLAN und dann müssen wir in ungesicherte Netzwerke, zum Beispiel im Hotel, im Zug, am Flughafen. Und das ist nie ein gutes Gefühl. Und da hilft NordVPN. NordVPN ist nämlich ein virtuelles, privates Netzwerk und das bewirkt, dass der komplette Datenverkehr, den man so erzeugt, mit einem Tunnel verschlüsselt wird, inklusive der IP-Adresse, also der Online-Identität. Und das bewirkt wiederum, dass Hacker keine Chance haben, auf Daten an öffentlichen Hotspots zuzugreifen. Also man ist sicher unterwegs, wenn man NordVPN-Kunde ist. Und Punkt 2, der uns auch, wenn wir weit unterwegs sind, vor allen Dingen im Ausland, immer wieder zugutekommen kann, ist, dass durch diesen virtuellen privaten Tunnel, also das virtuelle private Netzwerk, VPN, dafür steht's, dass man darüber auch auf seine Inhalte zugreifen kann, die man zu Hause hat. Also alle Streaming-Dienste zum Beispiel, die man zu Hause nutzt, kann man von überall auf der Welt nutzen, indem man durch diesen Tunnel auf sie zugreift, wenn man NordVPN-Kunde ist. Und da, wie gesagt, hat man Zugriff auf alles, was man zu Hause auch so angucken möchte. Und wenn ihr das jetzt sagt, Ohren gespitzt, das finde ich gut, das will ich auch, dann solltet ihr NordVPN ausprobieren, indem ihr auf nordvpn.com/trimark geht, den Link gibt es noch in den Shownotes, und euch dort den exklusiven NordVPN-Deal sichert. Der heißt nämlich 4 Monate extra in eurem Paket. Völlig risikofrei und mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Den Link, habe ich schon gesagt, den findet ihr in den Shownotes. Ja, was für ein Rennen, was für ein Renntag, was für ein Drama, was für Geschichten. Das müssen wir alles aufarbeiten. Aber ich würde einmal noch vorher zurückgehen und würde einmal von dir wissen wollen gerne, wie du die Athleten vorher wahrgenommen hast, bevor es losgeht. Ihr habt ja mit vielen gesprochen, Interviews geführt, am Rande diskutiert und habt sehr viele gesehen vorher. Wie war diese Stimmung? Denn es war ja ein besonderes Rennen. Wir haben ein wahnsinniges Feld gehabt mit ganz, ganz, ganz vielen starken Athleten, die eigentlich sich zu so einer verfrühten Meisterschaft getroffen haben. Wie haben die reagiert?
Also ich würde sagen, die meisten waren eher so zurückhaltend, weil ich glaube, alle wussten nicht so wirklich, wie sie sich gegenseitig einschätzen können. Von Magnus Detlef hat man in den Wochen seit dem 73 St. George gar nichts mehr gehört. Von dem wusste man nicht, was er in der Zwischenzeit gemacht hat oder wo er so war. Wir haben dann herausgefunden, er war im Höhentrainingslager in Font-Romeu. Bei Patrick Lange wusste man auch nicht, wie gut er in Form ist. Hatte ja die Adduktorenverletzung seit dem 73 in Oceanside. Ja, ich hab mit seinem Trainer Ben Ressel noch vorher gesprochen, der meinte, ja, das Training läuft eigentlich wieder ganz gut, er hatte auch schon wieder einen längeren Lauf vor dem Rennen drin, also alle waren bester Dinge. Und bei Christian Blumfeld, der war, im Gegensatz zu vergangenen Jahren mal nicht in der Höhe, hat sich zu Hause in Bergen vorbereitet, in Norwegen, von dem musst du dann auch nicht, wie gut ist der vorbereitet, wie hitzeakklimatisiert ist der nach Training in Norwegen?
Die letzten Einheiten hat man noch gesehen, die waren noch mit langen Klamotten teilweise, ne? Ja. Ich meine, regenreichste Stadt in Europa, glaube ich, ist Bergen. Das war ein anderes Wetter als das, was man in Frankfurt hatte.
Natürlich haben sie sich dann aber auch nicht irgendwie zurückgehalten mit Kampfansagen. Magnus Detlef zum Beispiel meinte dann, ja, ihr habt von mir in den letzten 6 Wochen nichts gehört, aber am Sonntag werdet ihr von mir hören. Und
er sollte recht behalten.
Auf jeden Fall. Der große Fokus lag natürlich auch auf den dreien, also auf Patrick, Christian und Magnus. Jonas Schomburg war noch dabei natürlich bei der Pressekonferenz, der so ein bisschen ja als Geheimfavorit für viele ins Rennen gegangen ist, der auch gesagt hat, ja, also der Druck ist auf jeden Fall bei den anderen. Ich kann hier einfach ganz entspannt aufstehen am Sonntag und Spaß haben und mal gucken, wofür es dann reicht. Der war auch, ja, ein bisschen entspannter drauf, würde ich sagen, als die anderen, aber ansonsten war das ein sehr ruhiges und ja, ganz entspanntes Aufeinandertreffen.
Wir hatten es ja im Vorfeld diskutiert, dass es eben diese beiden Aspekte gibt. Einmal, ne, wie schneiden die Besten gegeneinander ab, wenn sie wirklich gegeneinander antreten? Also wer kann momentan sich so präsentieren, dass man sagt so, okay, ein Top-Favoritenstatus für die WM verteilt. Und dahinter natürlich diese zweite Garde. Wer holt sich die noch ausstehenden Slots? Das wollen wir alles auseinander arbeiten. Und wie machen wir das? Wir fangen natürlich ganz vorne an beim Schwimmen. Letztes Jahr war der Schwimmstart quasi entscheidend für oder mitentscheidend für das Rennen. Es war dieses Riesenpulk, aus dem gestartet wurde, Landstart, ne, für alle stürmen ins Wasser und hauen sich auf die Nase. Wie habt ihr es dieses Mal wahrgenommen?
Ja, es war ähnlich. Außer, dass Patrick Lange es vielleicht besser hinbekommen hat als im vergangenen Jahr. Also er hat auch auf der Pressekonferenz gesagt, wie er es schon oft gesagt hat, er hat eigentlich auf den ersten 20 Metern im vergangenen Jahr das Rennen verloren. Das ist ihm dieses Jahr besser gelungen. Er war eigentlich beim Schwimmen da, wo er sein wollte, bei den großen Favoriten, mit Favoriten natürlich, mit Magnus Detlef und Christian Blumfeld, genau in der Gruppe. Christian Blumfeld allerdings war gar nicht mit seinem Schwimmen zufrieden, also der wäre gerne ganz vorne rausgekommen aus dem Wasser mit Jonas Schomburg, der dann dabei war, Willi Hirsch, die schnellen Schwimmer, Johannes Vogel, der auch dabei war, Christian Höhnhaug, über den wir gleich sicher noch ein, zwei Worte verlieren werden.
Absolut.
Der war gar nicht zufrieden und ansonsten, Gustav Iden war auch in dieser Gruppe mit Patrick und Magnus und Christian. Also eigentlich waren alle Favoriten so nach dem Schwimmen noch beieinander. Und vorne hat Jonas Schomburg dann erstmal Reiß ausgenommen. Christian Blumfeld hat hinterher auch gesagt, dass sie auf den ersten 30, 40 Kilometern vielleicht auch ein bisschen zu viel Zeit einfach verloren haben durch so Katz-und-Maus-Spiel.
Ja, also das war tatsächlich, diese beiden Gruppen waren natürlich gut dann voneinander getrennt. Du hast es gesagt, vorne Jonas Schomburg, der das wirklich, ja, das Rennen am Anfang so gestaltet hat, wie er das auch gestalten wollte. Ne? Also erstmal mit Favoriten loswerden und dann aber nicht die ganze Arbeit machen, sondern vielleicht auch mal in die zweite Reihe gehen, dann irgendwann auf der zweiten Runde und zu sagen, ne, Leute, jetzt macht ihr mal vorne Tempo, ich habe hier für die Lücke gesorgt und jetzt bringen wir das Ganze ins Ziel. Ja, und Christian Blumfeld hast du angesprochen, der hat im Nachgang natürlich gesagt, irgendwie so, das war ihm nicht recht, dass er da nicht mit dabei war, aber er wusste auch, es hätte viel zu viel Kraft gekostet, da jetzt aufzuschließen und sich an die Spitze zu setzen. Ja, musste man halt erstmal aus seiner Sicht erstmal abwarten in dieser Gruppe. Auch, ja, wenn es sicherlich ja auch da ein paar Gesichter dabei sind, die es dann galt, im Laufe des Tages loszuwerden.
Ja, vor allem, weil Magnus Detlef im Vorfeld auch gesagt hat, okay, er attackiert irgendwann. Keiner wusste natürlich, wann er attackieren wird. Aber ich glaube, ja, die Norweger haben auch so ein bisschen darauf gewartet, dass er vielleicht irgendwann dann mal nach vorne geht und die Initiative übernimmt. Was er dann nicht getan hat und erst kurz auf den letzten Radkilometern irgendwie dann nochmal so eine kleine Lücke rausgefahren ist. Christian Blumfeld meinte im Vorfeld ja auch, eigentlich ist sein Ziel nur, wenn Magnus irgendwann nach vorne geht, dass er sich dann hinten ranhängt, so wie er es ja auf Hawaii schon im vergangenen Jahr getan hat. Und dann versucht, so lange wie möglich mit ihm mitzufahren. Für ihn, dass es das optimale Szenario für ihn wäre, wenn er mit Magnus gemeinsam vom Rad kommt. War jetzt nicht der Fall, also Detlef war ein bisschen weiter vor ihm und auch auf dem Rad, ja, also Christian Blumfeld war auch da nicht zufrieden mit seiner Leistung, tatsächlich, hatte auch ein bisschen mit den Kohlenhydraten zu kämpfen, hat dann auch seine Verpflegung tatsächlich verloren. Musste dann auf der Laufstrecke noch ein bisschen nachtanken, also nicht optimal gelaufen tatsächlich der Tag für ihn.
Ja, verloren wurde das eine oder andere, das müssen wir auch nochmal gleich im Detail besprechen, wenn wir diesen Presenter gehört haben. Die Folge wird nämlich präsentiert von Skinfit. Skinfit kennt man als Triathlet, die sind quasi immer schon dabei. Also und in meiner Wahrnehmung auch in meiner gesamten Triathlon-Karriere immer am Start gewesen. Habe auch selber schon zig Produkte gehabt von Skinfit. Und da kann man wirklich sagen, auch aus den verschiedensten Bereichen, von der Badehose über den Renneinteiler, mein erster Renneinteiler mit langen Armen damals, wie Boris Stein, ganz in weiß mit Streifen, war ein Hingucker, sagen wir mal so, aus verschiedenen Gründen. Und gerade bin ich zum Beispiel sehr, sehr gerne in den Laufhosen von Skinfit unterwegs. Bin da Marathon mitgelaufen, in verschiedensten Modellen, mit und ohne Innenhose. Da gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Und deswegen jetzt die Ohren gespitzt, wenn ihr sagt irgendwie so, oh, ich brauche noch für die Saison oder für nach die Saison, fürs Training, für den Wettkampf, da will ich mich noch ausstatten, dann haben wir einen Rabattcode für euch. Carbon 15, also Carbon 15. Und den könnt ihr einlösen bis zum 31.08.25, um euch 15% auf euren gesamten Einkauf zu sichern. Im Webshop auf SkinFit.eu oder auch in allen Skinfit-Stores. Also das Ganze gültig bis 31.08.25. Einfach mal reingucken, was das Skinfit-Sortiment zu bieten hat. Ich kann euch versprechen, das ist eine ganze Menge. Und mit dem Code Carbon15, 15% auf den gesamten Einkauf sichern. Ja, das Radfahren. Du hast es vorhin schon ganz kurz angerissen, da gab es Gruppen, da gab es Verschiebungen, da gab es Positionskämpfe, aber da gab es vor allen Dingen einen Mann, der beim Schwimmen schon auf sich aufmerksam gemacht hat und der dann gesagt hat, so, ich will mit Spirenzchen und taktischen Spielchen nichts zu tun haben. Jonas Schomburg, der sich einfach an die Spitze gesetzt hat und nicht mehr gesehen war, schon nach wenigen Kilometern.
Ja, also das war wirklich beeindruckend mit anzusehen, wie er, ja, keine Rücksicht auf irgendwas genommen hat und einfach da, ja, ich glaube, er ist fast einen 50er-Schnitt gefahren, ja, da einfach durch die Landschaft geballert ist, hatte bei Kilometer 30, glaube ich, schon 2,5 Minuten auf die ersten Verfolger, auf Blumenfeld und Dietlef und Lange waren es da schon 5 Minuten. Da hat man sich natürlich gefragt, okay, wie geht das jetzt weiter?
Ja, ich meine, das ist schon krass, ne? Ich meine, wenn Magnus Dietlef Zeit verliert beim Radfahren, dann ist da vorne richtig Alarm auf jeden Fall.
Ja, Schomburg meinte hinterher auch, ja, das Tempo beim Radfahren war ihm irgendwie ein bisschen zu langsam und da ist ihm zu wenig passiert. Und dann hat er mal kurz ein bisschen drauf gedrückt. Ja, also hätte, wäre, wenn und aber. Wenige Kilometer später ist ihm leider das passiert, was man nicht möchte, dass das einem passiert, sondern ja, er hat irgendwie hat er auf einer Kopfsteinpflasterpassage in The Hell, die Hölle, wortwörtlich sein komplettes Cockpit verloren. Ja, alles dabei. Auflieger, Shifter, Flaschen. 2 Flaschen waren da, glaube ich, sogar dran.
Es war alles, was das Herz
komplett
begehrt.
Komplett vom Turm abgebrochen und er hatte das in der Hand, konnte dann zu einem Mechaniker noch fahren, der ein paar Kilometer weiter am Streckenrand stand.
Ein paar Kilometer gar nicht, sondern direkt oben am Ende dieser Passage. Es geht ja, also das ist ja auch richtig fies, natürlich bergauf, Kopfsteinpflaster, da ruckelt es natürlich richtig, richtig am Cockpit. Und Sebastian Kienle hatte so ein bisschen geunkt in der Übertragung schon und hat gesagt, da habe ich, also im übertragenen Sinne quasi nur darauf gewartet, dass das irgendwann mal passiert. Ne? Wir haben das auch hier schon häufig diskutiert. Wahnsinnig viele Aufbauten, die individuell gestaltet werden mit den Flaschen und so weiter. Das ist alles durchgesprochen, das Thema. Und es kommt aber, finde ich persönlich, auffällig häufig in dieser Saison eben zu Defekten, weil Dinge nicht richtig angezogen sind, weil Material nachgibt, weil man muss sich das ja natürlich auch mal vorstellen. Also ohne, dass ich jetzt Ingenieur bin, aber dieser Turm, den das Rad ja hat, bin das Rad auch schon gefahren, der ist ja für einen ganz anderen Auflieger gedacht, als für das, was da jetzt oben drauf gebaut wird. Ne? Das ist ja, ich weiß nicht, ob es so getestet wurde bei Jonas Schomburg. Fakt ist, es hat nicht gehalten. Es ist abgebrochen oben und wie du sagst, der Mechaniker, das war sein Glück in der Sekunde zumindest noch, steht oben am Ende, dass man, weil das natürlich eine Stelle ist, wo sich was losrütteln kann und wo mal eine nicht so gut angezogene Schraube vielleicht wieder festgezogen werden muss. Also ist das wohlweislich da oben platziert, das Zelt. Er hat versucht, die Bilder, werdet die meisten gesehen haben, versucht es wieder drauf zu stacken. Es hat funktioniert und dann war es auf einmal ganz weg.
Ja, ich weiß auch bis heute nicht, wo es liegt.
Ja, bis heute weiß ich nicht, aber im Nachgang war es auf jeden Fall die Frage noch. Also es war, also in der Trikottasche hat er es nicht gehabt, sagen wir mal so. ist dann weitergefahren und hat halt eben diesen Turm da noch übrig gehabt mit der Bruchkante oben. Und was dann schnell auch in der Übertragung halt diskutiert worden war, wurde dann auch Realität. Die Kampfrichter sind hingefahren und haben gesagt, so geht es nicht. Jeder kennt das beim Einchecken. Ne? Du fährst das Rad da rein, alles wird geprüft auf Sicherheit. Gibt es irgendwelche offenen Rohre, die einen verletzen könnten, wenn es einen Sturz gibt und so weiter. Und da gab es halt eben dieses offene Rohr während des Rennens. Und letztendlich muss ich sagen, fand ich, wie es dann gelöst wurde, eigentlich echt ganz gut. Die haben diskutiert miteinander. Es wurde klar gemacht, so kannst du nicht weitermachen. Also fahr bitte an den Rand und beende das Rennen selber, weil ansonsten muss ich dich disqualifizieren. Ist doch eigentlich besser, wenn du so aus dem Rennen rauskommst. Und das war alles doch sehr, sehr entspannt. Also zu den hitzigen Diskussionen kommen wir noch. Aber letztendlich hat Jonas Schomburg das sehr, sehr cool hingenommen. Und man konnte es dann in der Übertragung der ARD halt sehen, in der Sportschau, dass das einfach er wirklich, ja, ich weiß nicht, ob das schon so ein Plan war, den er im Hinterkopf hatte oder ob er den quasi on the fly entwickelt hatte, dass er gesagt hat, so, na gut, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann mache ich Challenge Rot.
Ja, hat sich schnell herauskristallisiert. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einfach eine spontane Reaktion war. Auf jeden Fall gut gemacht. Das, also wo kann man es besser platzieren als im Fernsehen? Maximale Aufmerksamkeit. Und das hat auch gar nicht lange gedauert, bis Felix Weichshöfer, der Renndirektor von der Challenge Rot, dann bestätigt hat, jo, du kannst gerne starten. Family Stay organisieren wir dir. Und ja, dann ging es ab in den Süden.
Ja, ich meine, wir werden ja nachher noch, werden wir noch kurz über die Challenge Rot reden, aber wie siehst du diesen Auftritt von Jonas Schomburg bis dahin, muss man ja sagen? Ist das ein Fingerzeig, wo man sagen muss, da kann man schon was draus ableiten, oder muss man sagen, boah, das war zu schnell, sowas kann man nicht durchhalten?
Er meinte im Nachhinein ja auch, dass er wirklich gute Beine hatte an dem Tag und also das glaube ich ihm auch, das hat man gesehen, und von der Kurzdistanz kommt er ja und hat deswegen einfach einen guten Background in allen Disziplinen, schneller Schwimmer hat man gesehen, ist seine Spitze aus dem Wasser gekommen, ich glaube an Position 3 war er hinterher und ja, auf dem Rad, wir haben es angesprochen, diese Attacke einfach und was er da gefahren ist auch, das war beeindruckend anzusehen und damit hat er für mich sich auf jeden Fall zu einem Favoriten gemacht, für die WM in Nizza auf alle Fälle. Er ist in Südafrika ja schon eine 2:41 gelaufen und da sagt er immer, ja, das war eigentlich nur ein Trainingstag und ich bin spontan gestartet und wollte mal schauen, wie das so ist und einen langen Tag einfach mal machen. Dann eine 2:41 zu laufen im Debüt und ja, jetzt hat er endlich mal spezifisch auch für die Langdistanz trainiert, einen richtig guten Trainingsblock gemacht, war auch in Font-Romeu nochmal in der Höhe. Das ist ein gutes Zeichen.
Es bleibt halt Spekulation.
Wir,
ne,
wissen nicht, man, wie das Rennen nicht weiter verlaufen wäre. Was wäre, wenn er die 180 Kilometer durchgefahren wäre? Wie wäre die Konstellation dann gewesen? Was wäre er dann noch gelaufen? Hätte, wäre, wenn und aber, das Leben ist kein Konjunktiv.
Ja, ich meine, er war letztendlich als Fünfter aus dem Wasser gekommen, als fünftbeste Schwimmzeit, aber eben dann mit der 3. Und du hast es gesagt, wenn dieses Rennen in Südafrika nicht gewesen wäre, dann hätte man sicherlich gesagt, das ist zu viel, das ist zu schnell. Aber das hat man bei Jonas Schomburg halt schon häufiger gesehen, dass er damit durchkommen kann. Und ich hätte mir so gewünscht, wir hätten es jetzt gesehen. Aber wie du gerade gesagt hast, wir müssen jetzt an dieser Stelle einen Haken dran machen. Aber umso besser ist es, dass das wiederkommt. Ne? Dass wir einfach diese Chance nochmal bekommen und ihn jetzt schon so schnell wiedersehen. Und Sebastian Kienle hat es gesagt im Kommentar, er hat gesagt, eigentlich gibt es keine bessere Vorbereitung auf Rot, als ich hier schön beim Schwimmen, schöne harte Schwimmeinheit und danach noch beim Rad ein bisschen draufgetreten, wunderbar, kein Marathon gelaufen, perfekt.
Und auch das Mindset fand ich eigentlich herausragend, so wie er reagiert hat, also es war nicht irgendwie groß Frust dabei oder dass er sich geärgert hat, natürlich ist die Entscheidung vom Schiedsrichter dann vielleicht erstmal schwer zu verdauen, aber er war jetzt nicht irgendwie angepisst oder so deswegen, sondern hat einfach gesagt, so ja, ist halt so, dann beim nächsten Mal, dann mache ich halt Rot. Und also das ist genau das Mindset irgendwie, das man braucht und sich gar nicht irgendwie so lange daran aufhalten, dass es jetzt nicht geklappt hat und sich da irgendwie Gedanken drüber machen, sondern einfach sagen, so, dann beim nächsten Mal.
Genau. Und wer das Ruder übernommen hat, dazu kommen wir gleich.
Diese Folge wird euch präsentiert vom Ironman 70.3 Mallorca, dem größten Ironman Europas. Am 9. Mai 2026 kehrt nämlich der Ironman 70.3 Alcudia Mallorca zurück zum 15. Mal an die traumhafte Playa Alcudia und verspricht natürlich wieder Gänsehautfeeling vom ersten Startschuss bis zur Afterparty am Strand. Was euch erwarten würde, wenn ihr startet, natürlich türkisblaues Meer, eine spektakuläre Radstrecke durch die mallorquinischen Berge inklusive dem legendären Anstieg, dem Col de Femenia, ein Lauf entlang der Küste, ja, Urlaubsfeeling eigentlich garantiert, 3000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt, perfekte Organisation, internationales Flair, alles ist fußläufig erreichbar, Was eigentlich muss man nur noch starten?
Absolut. Ja. Anmelden. Abfahrt.
Jawohl. 9. Mai, ich habe es gesagt, also eigentlich perfekter Saisonauftakt. Oder für einfach einen kurzen mediterranen sportlichen Kurzurlaub mit Wettkampf. Der Ironman 73 Mallorca.
Ja, die Zeit von Jonas Schomburg war dann abgelaufen und dann hat ein anderer übernommen. Christian Höhenhaug, den wir schon im letzten Jahr als Motor auf der Radstrecke bewundern durften und dieses Mal aber noch ein bisschen mehr.
Dieses Mal noch ein bisschen mehr. 3 Stunden 52 seine Radzeit am Ende. Chapeau.
Wahnsinn. Ja, klar. Also das ist krass.
Ja, er hat einfach als Jonas Schomburg dann raus war, dachte er sich wahrscheinlich, okay, dann übernehme ich jetzt das Ruder. Und er ist einfach eine Minute nach der anderen rausgefahren. Da war gar kein irgendwie Struggle zu sehen oder so. Es hat alles perfekt geklappt für ihn auf dem Rad. Ist natürlich auch ein starker Radfahrer. Also das haben wir schon immer
schon
gesehen.
Ganz oft, ja.
Du hast es im vergangenen Jahr, du hast es angesprochen im vergangenen Jahr natürlich. Da ist er leider noch gestürzt im Regen.
Und ganz andere Bedingungen. Ne? Es war richtig schlimmes Wetter im letzten Jahr. Diesmal war es ja, obwohl es dann natürlich warm wurde, aber es war trotzdem erstmal besser.
Ja, hat dann 8 Minuten rausgefahren auf Christian Blumenfeld zum Beispiel. Eine beeindruckende Radperformance. Ich habe es gesagt, 3 Stunden 52, damit neuer Ironman-Rekord für die 180 Kilometer oder fürs Radfahren, die fast 180 Kilometer in Frankfurt. Eine beeindruckende Vorstellung und damit hat er sich auf jeden Fall zu unserem irgendwie Athleten gemacht für das Wochenende durch diese Performance einfach mal wieder gezeigt, okay Jungs, ich habe es noch drauf und ich bin auch vielleicht für Nizza ein Kandidat, der da nochmal irgendwie vorne mitspielen kann.
Ja, das ist er ja quasi seit Jahren, dass er als Mitfavorit gehandelt wird und dann am Ende reicht es aber häufig eben nicht dann bis ganz nach vorne. Das war natürlich jetzt heute bei diesem Rennen jetzt auch der Fall, aber es war dann schon ein anderes Rennen von ihm. Es war sehr, sehr, sehr gut zum Laufen. Kommen wir nachher noch. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist tatsächlich, dass nicht, dass sie ihn haben wegfahren lassen, aber dass sie den Rückstand dann doch so groß haben werden lassen. Dafür gab es mehrere Gründe. Es war halt eine Konstellation auch irgendwie dahinter, die so ausgesehen hat, dass Magnus Ditlev schon immer wieder mal was probiert hat, aber das immer wieder gekontert wurde. Und dann aber auch von anderen Kandidaten da nicht zu erwarten war. Also das jetzt, das muss man am Ende sagen und man kann das natürlich auf unterschiedliche Weisen bewerten. Man kann auf der einen Seite sagen, ja, ist auch irgendwie ein bisschen unfair, sich da in die Gruppe reinzuhängen und jetzt die anderen die Arbeit machen zu lassen, weil man weiß, dass man ein super starker Läufer ist. Man kann aber einfach sagen, das ist perfekte Ausnutzung der Rennbedingungen.
Ja, also wenn man weiß, dass man einfach schneller läuft, es war alles regelkonform, Race Ranger war natürlich am Start, also kann man da auch nicht sagen, okay, du hast jetzt irgendwie die ganze Zeit gelutscht, es war einfach taktisch klug, das so zu machen und natürlich, Christian Höhenhaug ist nicht der stärkste Läufer, das weiß man und deswegen waren diese 8 Minuten auch nicht wirklich beunruhigend für die Kandidaten, die dann hinterher auf dem Podium gelandet sind.
Ja, aber das ist genau, aber nur für die, ne? Also es gibt, glaube ich, ganz, ganz wenige, die das von sich behaupten können, dass sie sagen, da habe ich keine Angst vor 8 Minuten, wenn Christian Höhenhaug so weit vor mir ist, sondern dass man sagt, so, die habe ich drin, das kriege ich hin, das dauert möglicherweise einen Moment, ne? Ist aber ja lange genug Zeit beim Marathon. Die hole ich ein. Nochmal zurück zum Radfahren. Du hast gesagt, du hast Race Ranger auch erwähnt. Da fand ich eine sehr, sehr interessante Aussage von Gustav Iden, der gesagt hat, Teamtaktik kann halt auch so aussehen, dass wenn zum Beispiel, und das sehen wir ja immer wieder, es gibt diese Verschiebungen auf der Rennstrecke. Man ist mal kurz zu kurz aufgefahren, man muss überholen. Ne? Man muss dann, wenn alle in dem Abstand fahren, an allen vorbei. Wenn jetzt aber man sieht, da kommt mein Landsmann und eigentlich ist die Lücke zu klein, aber wenn ich mich jetzt ein bisschen zurückfallen lasse, dann öffnet sich auf einmal ein Fenster, in die der Kollege reinfahren kann. Das kann ja unheimlich helfen, so von der Dynamik. Ja. Ne? Das ist ja ein Riesenvorteil, wenn du sagst irgendwie so, oh, ich muss von hinten an allen vorbeifahren oder ich muss halt nur ein, zwei und dann einmal an den Hut getippt und sagen, danke für die Lücke und dann kannst du regelkonform einscheren. Das ist schon ein ganz schöner Vorteil. War mir nie so klar, dass man das so spielen kann. Aber Gustav Iden hat das jetzt mal so rausgehauen, dass er gesagt hat, das kann halt ein Vorteil sein, wenn man so gut aufeinander eingestellt ist und so gut abgestimmt.
Ja, sollte man auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben, wie das in kommenden Rennen gehandelt wird. Der Plan der Dänen, also von Christian Hönhaug und Magnus Dietleff, war es auch eigentlich, dass sie zusammen schon unterwegs sind auf dem ersten Teil bei The Hell, wo Jonas Schomburg seinen Cockpit verloren hat. Ja. Und da war es der Plan von beiden, dass sie dort attackieren werden. Also, dass beide radstarken Athleten da einmal Gas geben und sich von den anderen lösen. War dann hinterher nicht der Fall, weil Magnus Dietleff in der zweiten Gruppe war und nicht in der ersten, so wie Hönhaug. Und dann ist Hönhaug einfach alleine diese Attacke gefahren und es hat sich bezahlt gemacht.
Ja, hat dann noch einen kurzen Schreckmoment überstehen müssen, Kette abgesprungen, wie wir das halt einfach so häufig sehen mittlerweile, ne? Wenn das Setup nicht hundertprozentig stimmt, entweder weil es nicht auf One-By ausgelegt ist oder das mutmaßlich war bei Christian Hönhaug der Fall, aber Gustav Iden wiederum hat es auch gesagt, ihm ist, glaube ich, was hat er gesagt, dreimal die Kette abgesprungen, war aber sein eigenes Verschulden, er hat gesagt, er hat vorher einfach alles gegeben, er hat seine Kette gewachst, neue Kette raufgemacht, alles neu eingestellt, er war irgendwie komplett, hatte auch dann auf One-By umgestellt, anderes, größeres Kettenblatt drauf gemacht, deswegen die Kette zu lang, und er hat gesagt, die hatte einfach nicht genug Spannung, da fällt sie schon mal runter, aber er hat gesagt, naja, bei One-By, da kann man das schon mal während der Fahrt machen, dann wird das ein bisschen hochgezogen, ja, und dann geht das schon. Also das
können wir aus dem Radsport nicht nachmachen.
Genau, am besten nicht nachmachen und das muss man sich mal vorstellen, gerade bei Race Ranger, wenn der im Einsatz ist, der hat gesagt, ist das die größte Herausforderung immer, wenn man da am Rumfummeln ist, dass man dann nicht zu nah auffährt und auf einmal noch da in Schwierigkeiten kommt. Aber naja, spricht für die Radbeherrschung von Gustav Iden, aber das ist natürlich auch keine Überraschung. Die haben wir schon häufig gesehen und wer weiß, wie das Richtung Nizza dann nochmal zum Tragen kommt. Also, das ist auf jeden Fall zum Radfahren. Was man auch schon sehen konnte unterwegs, war, dass es Patrick Lange nicht gut ging. Das konnte man deswegen sehen, weil er quasi rund um die Uhr Betreuung vom HR hatte. Da waren immer Kameras in der Nähe, die ihn fragen konnten, wie geht's dir eigentlich? Und da war dann auch die Antwort nicht so richtig gut, schon auch beim Radfahren.
Ja, er hatte ein paar Probleme mit der Verpflegung. Er meinte hinterher, dass er wahrscheinlich zu viele Kohlenhydrate und zu wenig Wasser zu sich genommen hat. Deswegen einfach mit Magenkrämpfen zu tun hatte. Er war dann einmal auf dem Dixie. Danach ging es wieder. Hatte dadurch natürlich nicht nur den Zeitverlust, er hatte auch schon vorher die Gruppe verloren, so bei Kilometer 50.
Ja, genau.
Bei einer Verpflegungsstation, da hat er sich zu sehr auf die Verpflegungsaufnahme konzentriert und nicht wirklich darauf, an der Gruppe dran zu bleiben, meinte er. War einfach ein dummer Fehler von ihm und da hat er die Gruppe verloren, einmal kurz nicht aufgepasst.
Heftig, oder?
Dann waren sie weg.
Dann ist das Rennen quasi hinüber, also zumindest der Kampf um den Sieg, ne? Wenn dann, da hat es schon einmal gereicht. Ja, und um es kurz zu machen, ich meine, er war dann nie wieder in der Position, irgendwie überhaupt eingreifen zu können. Musste die Zeitstrafe noch absitzen, die er sich vom Schwimmen eingefangen hatte, weil er seinen Swimskin nicht in den Beutel gepackt hat, sondern den noch beim Rad hatte, dummerweise. Und dafür noch eben diese eine Minute Zeitstrafe noch bekommen hat, das kam alles zusammen. Und ja, ich meine, letztendlich hat es noch gut durchgezogen und ist jetzt auch noch den einen oder anderen Platz dann nach vorne geklettert. Aber ja, man muss einfach sagen, Frankfurt und Patrick Lange, eine, wie soll man sagen, einseitige Liebe. Das Rennen liebt ihn nicht zurück auf jeden Fall. Und vielleicht war es auch das Ende dieser Beziehung.
Ja, also bei uns hat er sich uneindeutig geäußert. Im HR hat das, glaube ich, ein bisschen deutlicher gesagt.
Ja, er hat gesagt, es kann gut sein, dass es das letzte Mal war, dass er in Frankfurt am Start war.
Aber also dem Publikum gegenüber hat er sich ja sehr positiv geäußert. Also er meinte, die Stimmung war wieder grandios und es hat sich angefühlt, als würde er führen und nicht irgendwie da Siebter werden bei dem, was an der Strecke los war und wie er angefeuert wurde. Also ich glaube, Frankfurt liebt ihn schon.
Ja, das habe ich auch so nicht gemeint. Ich meine nur so die Umstände, ne? Also das ist einfach, es sollte einfach nicht zu einem glücklichen Ende führen. Und es gab ganz unterschiedliche Gründe dafür. Und auch dieses Mal, manch einer hat vorher schon im Vorfeld geunkt, das wird schwierig für ihn. Einfach aufgrund seiner, du weißt, von wem ich rede. Ich selbst war's. Letzte Mal, als wir hier gesprochen haben. Nein, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass einfach, aber vielleicht bin ich ja auch völlig falsch, vielleicht sind es auch die Umstände des Tages, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass mit dem bisherigen Saisonverlauf gegen dieses Klassefeld da was möglich ist. Und man kann es nicht häufig genug betonen, das glaube ich auch ganz fest, das hat nichts mit der WM zu tun, sondern das ist eine Momentaufnahme.
Auf jeden Fall. Wir haben es im vergangenen Jahr gesehen und Ähnliches könnte dieses Jahr passieren. Wir haben gesehen, dass Nizza im League schon vor 2 Jahren ist dort Zweiter geworden, 2:32er Marathon gelaufen. Ich glaube, da kann er dieses Jahr, wenn es denn alles noch hält und er verletzungsfrei bleibt, den Rest des Jahres, dann kann es wieder in diese Richtung gehen. Das sind aber auch Laufzeiten, an die wir uns irgendwie gewöhnen müssen mittlerweile.
Absolut. Und bevor wir zu diesen Laufzeiten kommen und die diskutieren, machen wir einen Presenter. Denn diese heutige Folge von Carbon und Laktat wird präsentiert von In Silence, dem Socken- und Headwear-Spezialisten aus, na woher, aus Hamburg. Genau wie wir, einmal hier um die Ecke. Der Sommer ist da und damit dann natürlich die Saisonhöhepunkte. Wir reden ja gerade drüber. Triathlon-Spektakel, en masse, eins jagt das andere, Ironman Frankfurt, da sind wir gerade bei, aber auch Challenge Rot, dann hier der Hamburg-Triathlon. In Silence ist für euch immer mittendrin. Und falls ihr nicht vor Ort dabei sein könnt und auf den Messen euch durch Sortiment wühlen, dann lohnt ein Blick in den Online-Shop von In Silence. Denn da auch da gibt es natürlich alles. Die Pure Collection, den Trail Launch, Caps, Bucket Hats, frische Designs. Der Sommer ist da und In Silence bringt euch die Must-Haves. Und jetzt kommt natürlich der Clou für alle, die hier zuhören. Mit dem Code LAKTAT spart ihr 15% auf euren Einkauf. Aber aufgepasst, das gilt nur für die ersten 100 Bestellungen. Also schnell sein lohnt sich, nicht nur auf der Strecke mit In Silence Socken, sondern auch hier beim Bestellen. Der Code gilt bis zum 31. Juli, aber wie gesagt, nur auf die ersten 100 Bestellungen und wie immer sind bereits reduzierte Artikel ausgeschlossen. Und wenn das jetzt alles viel zu schnell geht und man sagt, was gibt's denn da? Also In Silence steht, damit das alle nochmal wissen, knallige Farben, funktionelles Design, höchste Qualität, gefertigt in Italien und Portugal. Und ich bin In Silence Kunde, was die Socken angeht. Beim Geschmack geht das hier hart auseinander in der Redaktion. Ne? Wer die eine Hälfte die hohe Variante bevorzugt und auf Running setzt, setze ich zum Beispiel immer auf die knöchelhohen Ultralight-Socken. Ja?
Nee.
Doch, doch, doch. Und In Silence hat für jeden was dabei. Und klassisch kurz, das bin ich, hochgeschnitten, das bist du. Ultraleicht ist immer meine Wahl, aber auch die Running-Socken sind nicht schlecht. Das ist tatsächlich auch Geschmackssache, ne? Man hat diese ultraleicht dünnen, man hat die, wenn man sagt, man braucht ein bisschen mehr Dämpfung, dann setzt man auf die dickeren. In Silence hat alles für euch am Start, aber eben nicht nur das, nicht nur Socken, sondern auch Caps, Headbands, das ist alles dabei. Jetzt auf insilence.com/sockenstöbern, Vorteil sichern und mit dem Code LAKTAT exklusiv sparen. Alle Infos dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Kommen wir zum Laufen und da ging es ja gleich mit einem Aufreger los. Ne? Christian ja. Höhnhaug rauf auf die Laufstrecke und bekommt gleich direkt Splits zugerufen.
Von Kaspar Pedersen, dem Betreuer von Magnus Detlef, also nicht seinem Coach.
Ja. Laufend.
Laufend.
Und das war das Problem.
Das war das Problem. Er ist ein paar Meter mit ihm gelaufen, hat ihm Tipps oder Abstände durchgegeben. Das hat ein Kampfrichter gesehen und es kam direkt zum Wortgemenge.
Ja, Kaspar hat sich im Nachgang jetzt dazu geäußert und deswegen muss man auch immer nur sagen, dass natürlich seine Schilderung der Dinge, aber er hat gesagt, er wurde quasi mehr oder weniger bedrängt von dem Kampfrichter und wurde angeschrien und er hat es nicht verstanden, weil auf Deutsch angeschrien wurde. Dann soll Philipp Seib dazu gekommen sein, der Coach von Daniel Beckegaard ist an der Strecke. Dann gab es große Diskussionen, dann auf Englisch weiter. Ein Wort hat das andere gefolgt. Kaspar hat zugegeben, dass er den Schiedsrichter einen Idioten genannt hat. Das hat dazu geführt, dass der Schiedsrichter gesagt hat, ich disqualifiziere alle deine Athleten. Wer sind die? Also lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, wir waren nicht dabei, wir können das nicht nachvollziehen. Das ist nur das, wie Kaspar das geschildert hat. Und letztendlich haben sie sich dann auch die Hand gegeben und haben gesagt irgendwie, okay, wir sind hier beide ein bisschen ausgerastet und sind beide übers Ziel hinausgeschossen. Der Kampfrichter macht sich wieder auf, fährt vor und das sieht man in den Fernsehbildern. Es kommt zu weiteren, sagen wir mal, Mitläufern mit Christian Höhnhaug, die neben ihm herrennen und ihm Sachen zuschreien. Und dann hat der Kampfrichter irgendwann gesagt, so, das war's, das geht hier so nicht weiter. Zeitstrafe, 1 Minute an Ort und Stelle. große Verwirrung und natürlich große Diskussionen. Es ging jeweils um, ja, um ein paar Meter, die Leute mitgelaufen sind. Was sagst du? Regel ist Regel. Niemand darf mitlaufen und coachen. Oder bisschen drüber?
Ja, du hast gesagt, Regel ist Regel. Aber solange man nicht 500 Meter oder was weiß ich, mehrere 10 Sekunden oder so mitläuft, sondern einfach nur 3-4 Schritte einmal vielleicht mitgeht oder 3-4-5 Schritte mitgeht und ihm was zuruft, damit es einfach besser verständlicher ist. Ich glaube, das ist noch im Rahmen. Also das ist jetzt für mich kein Coaching. Coaching wäre, wenn du dich wirklich irgendwie permanent neben dem Athleten aufhältst und über mehrere Minuten vielleicht auch oder fast eine Minute und ihm halt einfach, ja, ihn voll laberst mit Anweisungen oder irgendwas. Aber ich glaube, so ein paar Schritte mitgehen, das sollte schon drin sein.
Ja, ich bin da hin und her gerissen. Auf der einen Seite sind die Regeln natürlich klar so, und wir haben das in Frankfurt ja auch schon mal gesehen. Damals Fares al-Sultan ist damals derjenige gewesen, der mitgelaufen ist, und da gab es eine Zeitstrafe. Ich finde immer, es kommt halt immer drauf an, was man daraus macht, und ich bin immer großer Fan von Verwarnung, ne? Wenn man halt sagt, irgendwie nicht sofort immer, und da ist es halt auch so ein bisschen wahrscheinlich auch bei diesen Disput, den es da gegeben hat zwischen Kampfrichter und Coach, ist es natürlich auch immer eine Frage, wie geht man aufeinander zu? Und ich finde immer, das muss im Sport auf jeden Fall von beiden Seiten immer ruhig und vernünftig zugehen. Das muss im Triathlon möglich sein. Also es gibt andere Sportarten, da ist alles versaut, Fußball zum Beispiel, wo du einfach sagst, das ist einfach schlimm, wie da sich angeschrien wird, und jede Entscheidung von jedem Schiedsrichter, sei sie noch so hart, sei sie vielleicht auch falsch, es bleibt einem nichts anderes übrig, als es zu akzeptieren. Und das hat Christian Höhnhaug fantastisch gemacht. Der ist stehen geblieben und hat gesagt, ich glaube, es war gar nicht mein Coach, hat es akzeptiert, war ganz ruhig und hat die eine Minute abgesessen oder gestanden. Und weiter geht's. Das war die richtige Reaktion auf das Thema Zeitstrafe.
Und du sagst, es gibt noch eine falsche.
Ich sage, es gibt eine falsche, und die betrifft natürlich Magnus Dittlef. Natürlich deshalb, weil es hat mittlerweile ja jeder gesehen, es war das Thema, das Drama, der Aufreger. Magnus Dittlef wird disqualifiziert, dann wird die Strafe wieder zurückgenommen. Lass uns nochmal darüber sprechen, wie das zustande gekommen ist. Man kann es im Stream, den es ja noch gibt auf YouTube, sehr, sehr gut nachvollziehen, was passiert ist. Was man nicht so gut nachvollziehen kann, ist, weil der Ton nicht so richtig hundertprozentig funktioniert, welche Worte genau gefallen sind. Aber ich will das mal einmal versuchen, nochmal nachzuzeichnen. Magnus Dittlef läuft durch eine Verpflegungsstation. Er macht, was man immer macht. Man wird Sachen los, man nimmt Sachen zu sich. Und dann kann man am unteren rechten Bildrand die Rückseite des Schildes sehen, was das Ende der Verpflegungsstation markiert und das Ende der Littering Zone. Ganz kurz danach fällt der erste Becher, und doch einige Meter danach fällt ein weiterer Müllgegenstand, sage ich jetzt mal. Und dann kommt der Schiedsrichter, der Magnus Dittlef, der als Zweiter unterwegs war zu der Zeit, der natürlich von einem Schiedsrichter begleitet wird. Daraufhin schreitet er ein, er pfeift. Das heißt, es gibt, jetzt kommt was, ne? Der Athlet muss aufpassen, und dann wird leider der Ton ein bisschen undeutlich, und was man hören kann, ist, dass er ihm klar macht, dass er Littering begangen hat, und Magnus Dittlef sagt no und läuft weiter und läuft weiter und läuft weiter und hält nicht an, und in dem Moment pfeift der Schiedsrichter nochmal, zeigt ihm die rote Karte und sagt, das bedeutet Disqualifikation, und dann ging's ab. Magnus Dittlef schreit ihn an, what the F you are talking about? You can't disqualify me, du kannst mich hier nicht disqualifizieren. Er rennt weiter, was ein gutes Recht ist. Aber das war schon ganz schön heftig, fand ich, ehrlich gesagt.
Ja, und so kennt man ihn ja auch gar nicht. Nee. Also der ist ja immer so ein ruhiger und ja, lockerer Typ. Ja, dass man das immer so ausrasten würde, das habe ich nicht kommen sehen. In dem Moment ist es, ja, es irgendwie ist es, ich finde, es ist irgendwie verständlich, dass man so reagiert. Es geht um den Sieg, es ist die Europameisterschaft, du hast beste Chancen oder gute Aussichten, den ersten einzuholen, du bist super unterwegs. Und dann passiert irgendwie sowas, wo er auch gar nicht wusste, woher das überhaupt kommt, weil er hat gar nicht mitbekommen, dass das nach der Zone war. Für ihn war das noch in der Zone.
Das ist, glaube ich, das Problem, ne? Und da muss man tatsächlich auch so ein bisschen Verständnis für aufbringen. Also wenn man sich die Bilder auch nochmal anguckt, da sind halt Zelte, da sind noch stehen Krankenwagen rum und so weiter. Das möglicherweise hat er das einfach auch so wahrgenommen, dass das quasi alles noch zur Zone gehört. Und das Schild steht halt auf der anderen Seite des Weges, also nicht rechts, wo man sich quasi orientiert, wo man die Sachen aufnimmt, sondern es war auf der anderen Seite. Möglicherweise hat er es halt wirklich nicht gesehen, ne? Und da ist halt, stellt sich für mich halt auch eben wieder das, ähnlich wie bei Christian Höhnhaug, ist eben die Frage, muss man da als Kampfrichter dann sofort einschreiten? Eigentlich ja, weil er kann es ja auch nicht ignorieren. Er kann ja nicht, es sind auch schon andere disqualifiziert worden dafür, dass sie zum Beispiel Radflaschen es nicht mehr geschafft haben, loszuwerden und so weiter. Das ist jetzt ja nicht das allererste Mal passiert. Und den ersten Müllgegenstand, sage ich, im ersten Müll, da ist ja noch nichts passiert. Aber als dann das zweite, ich nehme an, es war Papier oder irgendwas, keine Ahnung, dann aus dem Anzug rausgeworfen wurde, und das hat er sofort gesehen, er hat sofort gepfiffen. Das ist hart. Aber und was sich dann entspinnt, ist halt auch wirklich die Eskalation pur, ne? Ja. Anstatt dann irgendwie sagen so, ey, dir ist was rausgefallen, du musst das aufheben, ne? Das hätte ihn Sekunden, also klar wäre es auch scheiße gewesen, auf gut Deutsch, wenn du dann denkst, aber das dieses Nicht-Annehmen des Schiedsrichters, und dass der dann aber auch sofort eskaliert und dann die Karte zeigt, die rote, ist viel schiefgelaufen in dieser Situation, würde ich sagen. Und ich hab für beide Seiten gewisserweise Verständnis, ehrlicherweise.
Bei den Kampfrichtern gab es dann nochmal Rücksprache, auch bezüglich der Disqualifikation. Man hat sich dann schließlich darauf geeinigt, dass die Härte der Strafe im Vergleich zum Vergehen ja etwas zu hoch war, hat diese Disqualifikation dann zurückgenommen, hat sich auch dafür entschieden, ihm dann gar keine Strafe zu geben. Also man hätte auch die rote Karte in eine gelbe Karte umwandeln können, was dann einer einminütigen Zeitstrafe entsprochen hätte. Davon hat man abgesehen und ja, die Disqualifikation ganz zurückgenommen, weil man einfach der Ansicht war, okay, dieses Vergehen war jetzt viel zu krass, um ihn dafür zu disqualifizieren. Hat bei Magnus Dietleff ja dann doch nicht, also ja, ihm hat das irgendwie den Stecker gezogen, so wie er es auch später gesagt hat. Natürlich, wenn man disqualifiziert wird und ja, dann geht einem die Aussichten vielleicht dann doch irgendwie flöten auf einen guten Platz mental. Und also ja, er hat gesagt, es hat ihn einfach fertig gemacht und danach konnte er einfach nicht mehr so tief gehen, wie er es vielleicht hätte machen können, wenn er nicht die rote Karte gesehen hätte. Ist dann am Ende Achter geworden. Nicht die beste Performance, nicht das, was er auf jeden Fall zeigen wollte. Aber ich möchte sagen, wenn man Achter in Frankfurt wird, dann hat man bei der WM gute Karten.
Ja, ich glaube, man muss das auf verschiedenen Ebenen sich angucken. Also, dass danach nichts mehr ging. Und ich meine, es gibt bestimmt Athleten, die das quasi in Power umwandeln können und sagen können, jetzt erst recht und ich nutze die Aggressivität und so weiter dafür, jetzt nach vorne zu gehen. Ich kann das aber vollkommen verstehen, wenn das nicht der Fall ist und er tatsächlich auch noch lange, auch über mehrere Kilometer, er muss es ja gewesen sein, auch im Unwissen darüber war, bin ich jetzt disqualifiziert, bin ich nicht. Er hat so, ja,
sich
auch
immer wieder, das immer noch nicht.
Ja, er hat sich umgedreht, hat den Kampfrichter nochmal gefragt, bin ich jetzt raus oder nicht? Der hat nicht mehr mit ihm geredet, kann ich auch verstehen. Wenn er mich so angeschrien hätte, hätte ich auch gesagt, so, jetzt dann machst du dein Rennen, ich beobachte dich einfach nur weiter. Disqualifiziert habe ich dich ja schon. Also das war auf jeden Fall eine wilde Geschichte. Und das, glaube ich, hat dann nichts mehr damit zu tun, wo Magnus Dietleff steht. Ja, keine Ahnung, man könnte schon eher darüber diskutieren, ob die Tatsache, dass er sich beim Radfahren nicht hat absetzen können, diskussionswürdig wäre. Aber auf der anderen Seite ist der Kurs in Nizza natürlich auch nicht der Kurs von Frankfurt. Also
ja.
Und da gab es ja tatsächlich das letzte Mal, als die Männer da waren, auch schon Vorbehalte. Ist das was für ihn überhaupt? Ich war skeptisch, ehrlich gesagt, aber war.
Ich habe mit Jonas Hoffmann auch über die WM-Strecke gesprochen im Vorfeld des Rennens. Und er meinte, das ist jetzt, ja, es sind viele Anstiege in Nizza und es sind auch lange Anstiege, aber genau das kommt halt nicht diesen ganz leichten Athleten entgegen, sondern einfach den Athleten, die ein gutes Watt pro Kilogramm Ratio haben. Und da zählt Magnus Dietleff einfach zu, ja, er ist wahrscheinlich der Beste einfach, den es in dieser Hinsicht gibt. Und deswegen funktioniert er auch auf diesem, ja, wirklich bergigen Kurs, und als schwerer Athlet funktioniert er da einfach gut.
Ja. Es kam dann dazu, dass ja der Norwegian Hype Train, man muss es einfach so sagen, Vollgas aufgenommen hat und einfach einen nach dem anderen eingesammelt hat. Auch da wirklich, wirklich keine Gefangenen gemacht hat. War natürlich richtig stark, das mal wieder zu sehen. So, ne? Wenn, ich meine, Kaspar Staun ist Christian Blumenfeld und Magnus Ditlev ja noch ein bisschen zusammengelaufen, aber auch dann haben sie ihn einfach, ja, die Situation einfach ausgenutzt, ne? Zu diesem Zeitpunkt und haben ihn einfach stehen lassen.
Ja, also Christian Blumenfeld hat dann ja auch noch bei Kilometer 23 dann Kaspar Saunders noch abgehängt. Da meinte er auch, eigentlich wollte er das so früh noch gar nicht machen, wollte er eigentlich ein bisschen später machen. Es ging dann nicht anders.
Ja, ne, er hat gesagt, oh, jetzt müssen wir, ne, der Rechnerei, das finde ich ja immer höchst erstaunlich, dass die Menschen dazu noch in der Lage sind. Und hat gesagt, so, wir müssen langsam jetzt mal einen Ticken zulegen, weil sonst wird es ein bisschen knapp hinten raus.
Dann waren die 8 Minuten zu Christian Hönaug dann doch ein bisschen viel.
Ja.
Dann musste er einen Zahn zulegen. Ja, und Kaspar Staunders konnte dann auch nicht mehr zu Hönaug noch aufschließen, ist Dritter geworden, hatte zwischenzeitlich auch noch ein bisschen Bedenken, dass Gustav Iden von hinten kommt. Man hat ihn im Fernsehbild immer über die Schulter blicken sehen und Iden kam auch wirklich immer näher. Ja, das hat trotzdem noch für den dritten Platz gereicht.
Ja, total interessant, ne? Kaspar Staunders hat es auch, also ich glaube, war keiner da vorne, der alles bei sich behalten hat irgendwie, aber er hat auch gesagt, also auch, er ist richtig, richtig in ein tiefes Loch gefallen, ne? Und musste dann erstmal gucken, dass ja die Zuckervorräte so wieder aufgefüllt werden, dass er überhaupt wieder ins Rennen zurückkommt. Also das finde ich extrem spannend, dass sie das so hinbekommen. Christian Blumenfeld hat das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, er hat die ersten 15 Kilometer dafür genutzt, um wieder Kohlenhydrate zuzuführen, weil auch er Flasch verloren hat und quasi die letzten 90 auf dem Rad nur mit Wasser gefahren ist, mehr oder weniger. Ein bisschen was hat er dabei gehabt, aber nicht allzu viel. Und aber nicht das, was man braucht. Und das wissen die ja ganz genau, wie viel sie brauchen. Ne? Ja. Und dass sie das dann aber trotzdem hinkriegen, dass der Tag dann nicht rum ist in dem Moment, sondern dass man sich dann ganz vorne da an der Position noch fangen kann, irgendwie dieses Tempo weiter und nicht mehr, selbst wenn es dann nicht mehr ganz so schnell ist, aber es dann trotzdem noch reicht, dass man sich fasst. Naja, von daher sehr, sehr witzig irgendwie, finde ich, dass sowohl Christian Blumenfeld als auch Kaspar Staunders als auch Gustav Iden nicht ganz zufrieden mit ihrem Tag waren, aber trotzdem die erste, zweite und dritte Laufzeit abgeliefert haben.
Ja, also Christian Blumenfeld, wir haben es angesprochen, er war mit dem Schwimmen nicht zufrieden, er war mit dem Radfahren nicht zufrieden, mit dem Laufen war er, glaube ich, zufrieden, immerhin. Er hat trotzdem den Streckenrekord gewonnen, 7:25:57. Ich glaube, so schlecht kann der Tag dann nicht gewesen sein. Ich glaube auch, wenn er ein bisschen mehr Druck gehabt hätte beim Laufen, dann wäre auch die Sub-2:30 easy drin gewesen.
Ja. Ich finde das sehr, sehr faszinierend, dass er sich, glaube ich, von solchen Zwischenzielen und Marken auch überhaupt nicht beeinflussen lässt. Für ihn haben die 5000 Punkte gezählt und die, hat er gesagt, wusste er in dem Moment, als er an Christian Hönaug vorbeigegangen ist, dass er gesagt hat, so ja, da werden wir jetzt nochmal einen kleinen Abstand zwischen uns beide legen und dann holt er mich auf gar keinen Fall wieder ein. Der kommt ja nicht zurück und läuft auf einmal viel, viel schneller als ich und hat das Ding dann ja nach Hause gebracht. Hat sich sehr, auch sehr darüber gefreut. Das ist einfach, der Plan geht einfach auf für die drei.
Ja, und bei Christian Blumenfeld, man muss es einfach immer wieder sagen, wird es das perfekte Jahr in der Pro Series. Oceanside gewonnen, Texas gewonnen, Frankfurt
Oceanside
gewonnen.
Hat er nicht gewonnen. da war
ach, nicht Oceanside, ganz nein, ich war Aix en Provence, meine ich natürlich. Ja. Nicht Oceanside, da hat er natürlich den Platten.
Genau.
Aber ja, bisher geht's voll auf. Eine der beiden Mitteldistanzen gewonnen. Die 73 WM kommt noch, 2 der 3 Langdistanzen gewonnen, die WM kommt noch in Nizza. Es kann das perfekte Jahr werden.
Genau, die 73 WM steht noch auf dem Plan. Also wo es halt eben das wird quasi dann, wenn es nach Plan läuft, das Ergebnis, was das Oceanside-Ergebnis ersetzt.
Ja.
Und dann wäre es der Sieg in Aix. Und möglicherweise auf der 73-Distanz, das werden wir dann sehen. Ne? Das ist so, so, so spannend am Ende. Ja, und vielleicht noch ein Wort zu Gustav Iden. Da ist es tatsächlich, ja, so, du hast mit ihm gesprochen im Ziel, fand ich ein sehr, sehr, sehr bemerkenswertes Interview, kann man sehen auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider, da natürlich die ganzen Interviews mit den Athleten, dass er gesagt hat, ja, er will noch nicht so richtig von Comeback sprechen, das wäre es erst, wenn er wirklich gewonnen hätte, so, aber es war okay, sagen wir mal so, und das Ziel ist und bleibt, und das hat er ja auch wirklich schon sehr, sehr oft gesagt und bleibt auch dabei, bleibt die WM in Nizza und bis dahin ist noch Zeit, da sind noch 5 Wochen sind es, glaube ich, noch. Kommt das hin?
8 Wochen.
Ja, und noch mehr, siehst du.
2 Monate.
Gut, aber vielleicht sind das reine, also wenn jetzt noch Erholung kommt und reine Trainingswochen, ich weiß nicht, dann wenn man es ein bisschen runterbricht noch, aber dann ist noch so viel Zeit, da kann man noch so viel erreichen. Und am bemerkenswerten fand ich, dass er gesagt hat, bisher musste man natürlich auch immer Rücksicht nehmen, noch, also aufgrund seines Gesundheitszustands, auch auf andere Rennen, die wird jetzt komplett abgelegt. Es geht jetzt wird wirklich am Limit agiert, um da nochmal was draufzulegen. Und nur aus Sinne des Triathlons wünsche ich mir sehr, dass das nicht schief geht, dass seine Achillessehne hält und dass er zum Mitspieler wird da, weil das wäre zu gut, wenn es einfach noch einen weiteren Kandidaten gibt, dem man den Sieg zutrauen muss.
Ja, ich glaube, es gibt nichts Schöneres für den Triathlon-Sport als ein Gustav Iden, der jetzt am Limit agieren kann.
Das wäre schon krass.
Allein das erzeugt schon so eine immense Vorfreude in mir, dass die WM, ich kann es kaum noch abwarten.
Ganz genau. Gucken wir nochmal drauf, auf das Klassement, wollte ich was sagen. Sehr bemerkenswert auch Jonas Hoffmann, auf die 5 vorgelaufen.
Bester Deutscher, er hat vor dem Rennen gesagt, Top 5 ist wirklich das Ziel, auch bei dem Rennen. Er kennt natürlich sich sehr gut und weiß auch, dass er beim Laufen immer hinten raus die besten Karten hat. Den viertbesten Laufsplit ist er hinterher gelaufen und bester Deutscher Platz 5 beim Heimrennen. Er kommt ja auch aus der Nähe von Frankfurt, aus Butzbach. Ein richtig starkes Ergebnis für ihn und wir dürfen gespannt sein, was dann auch irgendwie bei der WM für ihn rauskommt.
Ja, auf einmal auch ganz neue Namen. Nicht ganz neue Namen, stimmt ja nicht, also schon länger, aber auch für den Kandidaten. Sagen wir mal so, wenn Patrick Lange nicht seinen Tag hat, dann wissen andere einzuspringen, sagen wir mal so.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Rudi von Berg vielleicht noch, der ja immer auch vielleicht noch weiter höher oben auch eingeschätzt wird, wenn auch nicht nicht so immer als der Siegkandidat gilt, auf Platz 6, der war nicht so zufrieden, der war so okay, so, ne, hat sich im Nachgang so geäußert, sich ein bisschen steif gefühlt beim Laufen, will das nochmal für die WM nochmal genau analysieren, woran es lag. Aber ich meine, wenn man in so einem Feld Sechster wird und sagen kann, der Tag war nix, dann ist das immer schon ganz, ganz, ganz schön gut. Und wie gesagt, Patrick Lange auf 7, haben wir drüber gesprochen, Magnus Detlef auf 8. Und dann kommt tatsächlich einer, der sich noch reingekämpft hat, Cameron Wurf, hat sich tatsächlich den Slot gesichert.
Ja, also für mich war es noch sehr überraschend. Also es war natürlich klar, dass er nur nach Frankfurt kommt, um sich noch quasi auf den letzten Drücker den Slot zu sichern. Hatte ein absolut schlechtes Schwimmen. Ja. Wir haben es in diesem Jahr von ihm schon gesehen, dass er sich beim Schwimmen verbessert hat.
Begeistert waren wir teilweise, ja.
ist dann eine 55 geschwommen, also 8 Minuten langsamer als Andrea Salvesberg, der den schnellsten Schwimmsplit hatte. Was mich dann überrascht hat, dass er bis zur Führungsspitze wieder aufgefahren ist. Also bis zur Führungsgruppe aufgefahren ist. Er ist auch eine 3,53 gefahren, also nur eine Minute langsamer als Christian Höhnhaug.
Zweitbester Split.
Zweitbester Radsplit. Er hat diese ganze Lücke von 8 Minuten einfach zugefahren. Als ich ihn aus dem Wechsel... Ich wusste nicht, wo er lag zu diesem Zeitpunkt, weil ich halt an der Strecke unterwegs war und Rennbericht schreiben musste und so. Irgendwann kam er aus dem Wechselzelt zusammen mit den anderen, wo man wusste, die sind da vorne. Und ich war einfach perplex. Ist er wirklich an mir vorbeigelaufen? Ja, er war es. Also wirklich beeindruckendes Radfahren. Und dann hat er quasi den Top-10-Platz noch ins Ziel gelaufen.
Ja, und damit eben die Quali ist ja so Mr. Last Minute, kann man fast sagen. Das ist ihm jetzt schon öfter gelungen, dass es wirklich so auf den letzten Drücker noch die Quali sich geholt hat. Und dann ist es natürlich auch immer spannend. Ich finde ja immer, dass man weiß nie, was man von dem zu halten hat. Und klar, er ist nicht mehr der Siegkandidat für ganz vorne bei WM-Rennen. Aber er ist auf jeden Fall einer, der das Feld noch aufmischen kann. Und der auch immer für gute Laune sorgt.
Ja, genau. Wir haben Paul Schuster dann auf der Platz 10. Für den war auch das Ziel Top 10. Hat geklappt. Einfach eine solide Allround-Performance.
Genau.
Kaspar Stepniak, 11. Dominik Sovia als viertbester Deutscher auf Platz 12. Andrea Salvesberg, wir haben ihn angesprochen, mit dem schnellsten Swimsplit auf Platz 13. Und dann Johannes Vogel auf Platz 14, der sich bei seinem Langdistanzdebüt direkt den letzten Kona-Slot gesichert hat, den es noch gab.
Genau, da wird nämlich genau das sichtbar, wo wir auch schon im Vorfeld drüber gesprochen haben, dass sich lohnt, dran zu bleiben, weil eben so wahnsinnig viele Leute schon qualifiziert sind. Und dann kann das eben auch reichen. Hat sich aber ja auch sehr, sehr gut präsentiert, zwischenzeitlich viel Aufmerksamkeit gekriegt, war ganz ganz viel zu sehen im Stream, weil er eben die mit einer sehr, sehr guten Schwimmleistung gleich vorne mit dabei war und deswegen ja in der Gruppe lange zu sehen war. Also das kann man auf jeden Fall, wenn man im ersten Rennen sich die Quali sichert, dann ist das auf jeden Fall gelungen. Und dann war das natürlich auch alles andere als ein leichter Tag, den er sich da fürs Debüt ausgesucht hat.
Wir haben am Montag bei der Siegerehrung haben wir noch kurz mit ihm sprechen können und da meinte er auch, es war ein langer Tag und die Langdistanz, ich kann mich nicht mehr an den genauen Tenor erinnern, aber es war irgendwann, die Langdistanz wird dann hinten raus auch ziemlich lang.
Ja, sehr weiser Mann. Ja,
er ist 3 Stunden gelaufen, 3 Stunden und 48 Sekunden. Daran sieht man, es wurde ein langer Tag für ihn und er meinte auch, als er durchs Ziel gelaufen ist, dachte er, erstmal keine Langdistanz mehr, aber dann mit Hinblick auf Slot und WM meinte er, okay, eine Langdistanz kann man dieses Jahr noch machen.
Ah, schön. Ja, für wen es leider nicht gereicht hat, das wollen wir auch nochmal eben nachreichen, sind tatsächlich auch ein paar prominente Namen dabei. Daniel Beckegaard, der mit DNF geendet hat, der sich aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gar nicht so unzufrieden war jetzt im Nachgang, weil er das trotzdem als sehr, sehr guten Schritt nach vorne interpretiert. Also, dass viele Sachen halt geklappt haben. Er war dann auch, er konnte sich ganz gut präsentieren, schon beim Laufen, bis er es nicht mehr konnte. Von daher, das würde ich auch noch nicht sagen, dass es jetzt das Ende der Fahnenstange ist, sondern ich glaube, das ist tatsächlich ein weiterer Schritt auf dem Weg zurück zum alten Daniel Beckegaard und vielleicht auch zu einem neuen Daniel Beckegaard, der halt eben noch eine Stufe rauflegen kann und dann aus deutscher Sicht waren es halt eben der schon angesprochene Jonas Schomburg, Willi Hirsch und Leonhard Arnold, die es nicht geschafft haben. Leonhard Arnold eigentlich noch ganz gut platziert beim Laufen, aber dann muss er leider aufgeben.
Ja, genau. Die dritte Runde ist ja noch zu Ende gelaufen und dann war leider auch für ihn Schluss. Er war ja bis dahin auch auf einem Quali-Platz noch für die WM und sehr schade für ihn.
Ja, das war der Ironman Frankfurt, oder? Kann man so sagen. Es war echt das Rennen, was man erwartet hat. Es hatte noch mehr Drama, als man so gewohnt ist, viel zu diskutieren. Ich finde, so macht Triathlon gucken Spaß. Also ich meine, das hat wirklich alles geboten, Positionswechsel. Ja, am Ende hat zwar ein Favorit gewonnen, aber es war ein weiter Weg dahin.
Das ist richtig.
Sehr schön. Also machen wir einen Haken an den Ironman Frankfurt und blicken nach vorne auf die Challenge Road.
Diese Folge wird euch präsentiert von Sportbrennstoff, genauer gesagt von Sportbrennstoff Belastung, dem Sportgetränk für mittlere Belastungsbereiche und intensivere Trainingseinheiten. Ein Mix aus mittelschnellen Kohlenhydraten, 2:1 Glucose zu Fructose, besonders gut verträglich, ist natürlich ein isotonisches Sportgetränk mit Natrium, was einen optimal mit Kohlenhydraten versorgt, von 60 Gramm die Stunde bis zu 90 Gramm maximal in der Stunde, einfach in der Anwendung und einfach in der Dosierung mit einem neutralen, natürlichen Originalgeschmack. 15 Portionen gibt es in der Packung, 930 Gramm und mit dem Code C&LBLT für Belastung kriegt ihr im Shop von Sportbrennstoff 20% Rabatt über die nächsten 4 Wochen auf Sportbrennstoffbelastung.
Ja, wir haben es eingangs gesagt, ein Highlight jagt das nächste und das nächste ist natürlich die Challenge Rot, das legendäre Rennen im Frankenland. Ich freue mich. Es ist schon fast soweit. Wir sind quasi hier, du bist gerade wieder angekommen, da werden wir schon, Teile von uns wird wieder umgepackt und morgen geht's schon für uns los. Weil am Donnerstag die Pressekonferenz ansteht und dann wollen wir natürlich den Athletinnen und Athleten ins Gesicht gucken, wollen ihnen Fragen stellen, damit wir uns noch so richtig heiß reden können. Also das machen wir natürlich die ganze Woche auf unseren kompletten Kanälen auf trimark.de. Findet ihr jetzt schon ganz viele Informationen dazu und auch natürlich dann auf Triathlon Insider werden wir die Infos haben. Wir werden eine Prediction abgeben nachher. Wir werden natürlich in die Wechselzone gehen und werden gucken. Also es bleibt spannend und es gibt jede Menge, was es noch zu berichten geht. Aber wir wollen trotzdem heute nochmal einmal schon so ein bisschen uns selber auch heiß machen auf das Rennen. Heiß wird es, glaube ich, auch. Also die Temperaturen gehen noch nach oben. Mal gucken, wie es dann wird. Ab und zu knallt es dann ja und dann gibt es ein Gewitter und dann geht es wieder runter. Ich habe den Wetterbericht jetzt heute noch gar nicht gecheckt. Aber ich glaube, so richtig, richtig heiß wird es jetzt vorher. Und dann schauen wir mal. Aber Renn-Action. sensationelle Überleitung. Die wird natürlich heiß, oder? Mit wem fangen wir an? Mit den Frauen oder mit den Männern? Wir wollen einmal ein bisschen auf die Startlisten gucken.
Ladies first.
Ladies first. Und da steht natürlich die Weltmeisterin ganz oben. Laura Philipp.
Ja.
Crazy, dass wir sie jetzt schon wiedersehen irgendwie, oder? Also es ist jetzt schon...
Guten Monat ist es her.
Gefühlt war das gerade erst irgendwie dieser Wahnsinnsauftritt in Hamburg und jetzt Challenge Rot.
Ja, also wir sind gespannt. Der Augenmerk liegt natürlich auf der Weltbestzeit. Für sie war ja auch die Challenge Rot das große Ziel in diesem Jahr. Erstmal in der ersten Saisonhälfte, der volle Fokus lag darauf. Kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, wenn man sich die Performance von Hamburg anguckt, dass es nicht das Maximum gewesen sein soll. Angeblich war es
das
nicht.
Das muss ja auch erstmal noch gelingen, ne? Das ist es ja. Aber es ist doch schon verrückt, oder? Dass man eigentlich jetzt sagen muss, das muss jetzt schon das Ziel sein sozusagen. Diese Fabelzeit, von der wir ja schon öfter gedacht haben, dass sie so schnell nicht geknackt werden kann. Jetzt war es schon fast soweit in Hamburg und... es gibt eigentlich keinen Grund, warum das nicht in Rot noch schneller werden könnte. Aber man kann ja so einen Druck nicht aufbauen. Also bei Jan Frodeno, der hat es damals selber gemacht, 2016. Der hat einfach gesagt, irgendwie so, naja, ich komme hierher für die Weltbestzeit. Das wird mein Ding und das werde ich schaffen. Und er hat es dann auch geschafft, aber das war schon ein ganz schöner Psychoterror bis dahin. selbst gemacht da, aber das so war er halt. Er hat halt immer gesagt, ich muss die Ziele haben, sonst wird das alles nichts. Das weiß ich jetzt nicht, ob es bei Laura Philipp so ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Gedanken, dass es die schon durchaus gibt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sowas Ähnliches auch im Vertrag steht mit ihr und der Challenge Rot. Vielleicht gibt es da nochmal einen kleinen Bonus, wenn die Weltbestzeit fällt oder die 7 vorne steht.
Das wäre schon ganz schön verrückt.
Ja, also gerade kann ich es mir noch nicht vorstellen, vor allem auch, weil der Ironman Hamburg noch nicht so lange zurückliegt. Aber vielleicht werden wir auch eines Besseren belehrt.
Aber ich konnte mir auch Hamburg nicht vorstellen, dass das so schnell wird. Also wir haben ja natürlich im Vorfeld drüber gesprochen, aber eigentlich haben das alle und sie auch ausgeschlossen und haben gesagt, irgendwie so, hey, bei der Länge der Wechselzone, das ist einfach unrealistisch. Aber war es nicht. Es war am Ende richtig, richtig, richtig knapp. Und jetzt die... Und das weiß man ja. Schnellen Bedingungen von Rot. Du hast selber schon mal einen Artikel darüber geschrieben.
Ja, das wenn der Wind gut steht auf dem Rad, dann ist es sehr schnell. Das war zum Glück in den vergangenen Jahren der Fall. Anna Hauke hat es bewiesen im vergangenen Jahr. Magnus Dietleff hat es jetzt schon 2-mal bewiesen. 3-mal hat er schon gewonnen. Es ist ein schnelles Rennen, wenn der Wind gut steht. Die Strecke ist perfekt eigentlich dafür. Der Kanal ist perfekt zum Schwimmen. Man muss sich nicht viel orientieren. Es geht eigentlich nur geradeaus und wieder zurück. Die Sonne steht da meistens so, dass man nicht geblendet wird. Die Anstiege auf dem Rad sind jetzt eher so knackig und ziehen sich nicht so in die Länge. Die machen das Rennen nicht unnötig langsam und beim Laufen am Kanal ist es eh flach. Und nach Büchenbach geht es mal ein bisschen hoch, aber das ist auch so das Einzige.
Ja. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist Laura Philipp in der Lage, diesen Ansporn daraus zu ziehen, da vorne so eine Weltklasse-Leistung wie in Hamburg, die sich ja auch daraus ergeben hat, dass sie eben dieses Katz-und-Maus-Spiel, wie sie es immer genannt hat, mit Cat Matthews hatte. Wie habe ich den Satz denn angefangen? Gute Frage. wird das möglich sein? Kann sie so viel Energie daraus ziehen, dass sie so eine Leistung nochmal bringen kann? Oder, weil... Ich sag's, wie es ist. Ich sehe da halt sonst niemanden auf der Liste, der nur annähernd so viel Druck machen kann wie Cat Matthews.
Ja, also, du sagst es. Also, du hast es angesprochen. In Hamburg gab es natürlich diesen Zweikampf Cat Matthews gegen Laura Philipp, dass man da noch Motivation rauskitzeln konnte. Sie hat den ganzen Marathon über versucht, Cat Matthews noch einzuholen. Es ist ihr dann auch schlussendlich gelungen, aber dafür musste sie dann halt auch Energie mobilisieren. Weil sie das Rennen gewinnen wollte. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Rot nicht der Fall wird, weil ich glaube, da wird es sehr schnell sehr klar sein, wenn alles normal läuft, dass sie das Rennen gewinnen wird. Thorsten Rade sagt, die Strength of Field ist bei 15% von einem regulären Kona-Feld, also quasi nichts.
Ja.
Nikki Bartlett hatte ja wahrscheinlich gute Chancen auf den zweiten Platz, aber auch da, das ist jetzt nicht die größte Konkurrentin für eine Laura Philipp.
Ja, man muss, also es ist jetzt, also es sind natürlich auch welche dabei, die schon auch bei WMs Top-10-Platzierungen hatten und wir haben zum Beispiel mit Justine Mathieu, Merle Brunet oder Jana Uderstadt oder Nina de Ron auch Frauen dabei, die schon qualifiziert sind für jetzt für die Weltmeisterschaft. Also ist jetzt auch nicht so, aber dieses ganz große Duell und das Salz in der Suppe, das fehlt so ein bisschen bei den Frauen. Aber ja,
also wenn Anna Haug noch nachmelden möchte, dann kann sie das gerne tun, so wie im vergangenen Jahr.
Ja, aber die haben wir ja schon oft gefragt, ob sie das nicht noch machen will. Also sie wird tatsächlich da sein, sie wird vor Ort sein, aber sie will nicht starten. Auch wenn wir das gerne sehen wollen würden. Aber nein, es wird wahrscheinlich nicht passieren.
Dieses Jahr
wir sagen nicht. Mal wahrscheinlich, nein. Das ist, das wäre jetzt ein bisschen zu viel Hoffnung geschüre. Nein, das wird nicht passieren. Also, alle Augen auf Laura Philipp, kann man glaube ich so sagen. Und ich bin extrem gespannt, ob sie diese Leistung von Hamburg nochmal toppen kann. Und dann werden wir über eine extrem schnelle Zeit bei den Frauen reden. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Bei den Männern ist es erstens eine viel, 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 viel längere Startliste. Und sie beinhaltet dann doch den einen oder anderen Namen, bei dem man, finde ich, nicht so richtig sagen kann, wer ist unter diesen Bedingungen und zu diesem Zeitpunkt tatsächlich der richtig Top-Top-Top-Favorit.
Ja, also die Startnummer 1 hat natürlich Sam Laidlow. Denkt man erstmal, okay, Sam Laidlow, das könnte ein cooles Rennen werden, aber man muss bedenken, Sam Laidlow hat diese Saison quasi gar nicht stattgefunden bisher. Er hatte nach seinem, nach Hawaii viel zu kämpfen gesundheitlich, hatte bisher immer noch Probleme, auch kann erst seit geraumer Zeit wieder wirklich gut und qualitativ trainieren. Ich glaube, er hatte bis jetzt 11 Stunden Training die Woche im Schnitt seit Anfang des Jahres. Das ist für einen Profi quasi nichts.
Und immer richtig Heftiges. Also er war sehr offen. Auf seinem YouTube-Kanal hat er Videos geteilt, wo er sehr offen darüber geredet hat, wie es läuft und auch sehr bemerkenswert, finde ich, in Zeiten, wo er selber gar nicht wusste, was er hat, immer schon auch gezeigt hat, ja, so ist es jetzt halt. Ich muss damit umgehen und wir sind auf der Suche. Man hat es dann wahrscheinlich gefunden, was es war, aber dann ist die Zeit natürlich auch knapp geworden und weil er auch immer wieder solche Rückschläge hatte, an denen er dann gar nicht trainieren konnte an Tagen, obwohl eigentlich die Belastung nicht so hoch gewesen ist. So hat er es da erzählt und deswegen ist das für mich tatsächlich eine der spannendsten Fragen. Möglicherweise werden wir ja auch überrascht, ne? Und er ist dann doch schon wieder so gut oder ein noch nicht bei 100% Sam Laidlow reicht vielleicht auch trotzdem, um da für eine starke Performance.
Ja, wir werden sehen. Ich glaube, er ist erstmal froh, dass er wieder an der Startlinie stehen kann und er meinte aber auch, dass er jetzt nicht mit den größten Ambitionen und Hoffnungen, Erwartungen irgendwie da anreist. Aber natürlich freut man sich irgendwie auch in Rot starten zu können. Die Stimmung, wir kennen sie alle, ist natürlich was Einzigartiges und das motiviert vielleicht ihn auch einfach für die zweite Hälfte der Saison und für die Nizza-Vorbereitung.
Ja, also großes Fragezeichen, aber auch eben spannende Geschichte. Ansonsten steht, glaube ich, und jetzt, wo wir über Jonas Schomburg schon gesprochen haben, wo quasi jetzt, ich sag mal, der Dritte im Bunde dazugekommen ist, auch dieses Rennen da so ein bisschen unter, wer ist denn hier der beste Deutsche und für was reicht das am Ende?
Ja, wir haben Jan Stratmann natürlich, der schon im vergangenen Jahr in Rot am Start war. Wir haben Frederik Funk, der seine erste Langdistanz in Rot machen wird in diesem Jahr. Und du hast angesprochen, Jonas Schomburg. Ich glaube, das wird so so ein Dreierduell. Wer ist der beste Deutsche irgendwie auf der Langdistanz?
Ja, absolut. Das sind natürlich nicht die einzigen. Da sind natürlich noch Namen wie Florian Angert, es steht auf der Startliste, Felix Henschel, der aber auch noch viel verletzt war, auch Andreas Dreiz, der schon für qualifiziert ist für die WM, Christian Störzer, Maurice Clavel, der sein letztes Rennen macht, Lukas Voigt, der vorne beim Schwimmen auf jeden Fall eine Rolle spielen wird, Christopher Dehls ist dabei, Matthias Türk, Herbert Enzinger, oh Gott, ist die Liste lang, ja genau, Frederik Funk hast du schon genannt, Martin Schulz, der Paraathlet, der aber gesagt hat, hier einsortieren bei den Profis bitte, ich möchte da zeigen, wie gut ich bin. Also das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte. Also noch zahlreiche Namen mehr, brauchen wir jetzt noch nicht alle aufzählen. Es wird tatsächlich vorne wirklich, wirklich spannend zu sehen, ob, und das haben wir eingangs ja schon gesagt, ob Jonas Schomburg es tatsächlich die Motivation, die er hatte, als er vom Rad gestiegen ist, ob er die jetzt durch die Woche tragen kann. Man konnte schon sehen, sein Rad wird schon versorgt, er kriegt ein neues Cockpit, das ist in den besten Händen. Darum wird sich gekümmert, alles andere ist eingetütet, du hast es gesagt. Ich trau dem seinen ersten Langdistanz-Sieg zu.
Ja, bin auf ganz jeden ehrlich. Fall. Also für mich, ich muss sagen, für mich ist er der klare Favorit. Nach dem, was er in Frankfurt gezeigt hat. Dazu kommen aber noch Kurzdistanzler, beziehungsweise nicht mehr Kurzdistanzler. Wir haben Vincent Louis, der auch eine kleine Familiengeschichte hat mit der Challenge Rot. Sein Vater hat dort seine erste Langdistanz gemacht und der hat ihm dabei zugeguckt
damals. Vor 20 Jahren, ne?
Ja, vor 20 Jahren. Und jetzt ist er selber in Rot am Start. Und wir haben Henry Schumann, auch natürlich Kurzdistanzathlet, hat aber auch schon mehrere Mitteldistanzen gemacht, war da auch schon sehr erfolgreich und geht jetzt auch das erste Mal auf die Langdistanz.
Ja, und dann wird es natürlich wirklich spannend, wenn man dann zum Beispiel ans Schwimmen denkt, da sind natürlich jetzt dann einige Kandidaten dabei, die das wirklich schnell machen können. Ne? Und dann bin ich echt gespannt, wie dann zum Beispiel ein Sam Lato, der ja eigentlich auch immer dafür bekannt ist, dass er ganz vorne mit aus dem Wasser kommt, ne? Kann er das überhaupt schon leisten? Ist er da, kann er mit so wie Lukas Voigt und dann eben auch Jonas Schomburg, solche Kandidaten, ist das möglich? Vincent Louis, du hast ihn angesprochen, der noch so ein bisschen struggelt auf der T100-Distanz, wo er sich eigentlich stark zeigen wollte dieses Jahr. Und dann jetzt, wer weiß, vielleicht ist es dann doch die Langdistanz für ihn. Wir werden es sehen. Also das sind viele interessante Fragen, die wir diese Woche noch erörtern wollen. Und ich kann mich auch noch nicht festlegen. Ich kann zwar ein paar Top-Favoriten sagen, aber nee, da sind einfach auch zu viele, die sich um die Plätze betteln. Und wir haben es gesagt, also da Sam Laidlaw nicht in Topform ist, mutmaßlich, gibt es dann doch den einen oder Kandidaten, der es noch beweisen muss, der es beweisen will, der schon gezeigt hat, dass er gute und schnelle Rennen machen kann. Also das wird spannend. Das ist, glaube ich, dann am Ende die Ausgeglichenheit.
Ich lehne mich aus dem Fenster und ich sage, wir haben zwei deutsche Sieger.
Ja, why not? Ja. Ich glaube, das würde man nehmen in Rot. Aber ich glaube, es sind auch sehr, sehr, sehr viele dabei, die ganz andere Farben haben hinten, die das verhindern wollen. Aber das werden wir alles sehen diese Woche. Wie gesagt, bleibt dran, auf allen unseren Kanälen ist ab sofort Rot angesagt. Und wir bleiben dran, graben die Dinge aus, fragen die Dinge, die noch zu fragen sind und dann beobachten wir das Rennen. Und dann wissen wir mehr. Und dann gibt es natürlich die große Triathlon-Special zur Challenge Rot. Kann man jetzt schon bestellen, wenn man sagt, und das kann ich euch versprechen, es wird ein gutes Heft. Die will ich auf jeden Fall haben und die sollte man haben. Also das jetzt hier nochmal Werbung in eigener Sache, das kann ich euch echt nur ans Herz legen. Wenn ich dabei wäre, wenn ich einer von den über 3000 Startern wäre, dann hätte ich das Heft.
Auf jeden Fall.
Jetzt schon. Aber ich bin auch beeinflusst und deswegen guckt rein, gibt's bei uns im Shop. Und jetzt machen wir wirklich einen Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns auf den weiteren Kanälen.
Jawohl, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao.